Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages, powered by Optimum Performance. Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Alright, Leute, es geht weiter in eine neue Runde des Podcasts und ich habe es eben gerade eingangs im Vorgespräch ja schon gesagt, heute ist wirklich der Akademiker- und Akademikerinnen-Tag. Heute hatte ich schon einen Doktor hier im Podcast und jetzt habe ich noch eine angehende Doktorandin, also heute haben wir alles geschafft, was wir schaffen können. Erstmal ein liebes Hallo an Valerie von Gleichen.
Hallo.
Jetzt fragt ihr euch, Valerie von Gleichen, Moment, habe ich vielleicht schon mal gesehen, vielleicht habt ihr auch schon mal in die Shownotes reingeschaut. Genau, das ist eine junge Dame, die im Powerlifting unterwegs ist, da wirst du bestimmt mal gleich mehr dazu noch sagen und wir können gratulieren, ja, ganz aktuell, gestern deutsche Meisterin geworden in der 84 oder bis zu
genau,
84
bis Kilo. Genau, bis 84 Kilo, ja.
Ja, Valerie, vielleicht erzählst du erstmal so ein paar grundlegende Worte zu dir, wer du so bist und was du so machst.
Genau. So, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier Gästin sein darf in dem Podcast. Ja, genau. Mein Name ist Valerie von Gleichen. Ich bin Powerlifterin seit knapp 5 Jahren ungefähr. Bin auch im Nationalkader, Equipped Powerlifting und habe jetzt nur einen Ausflug eben ins Raw Powerlifting auch gemacht, und das dann doch relativ erfolgreich war. Ansonsten ist das natürlich nicht mein Hauptberuf. Also ich bin an der Uni Dozentin und mache eben auch meinen Doktor in VWL dort. Das heißt also Vollzeit an der Uni angestellt und ich versuche meine Freizeit so gut wie möglich auf meinen Sport eben dann noch aufzuteilen. Dann bin ich auch noch verheiratet und habe einen Hund. Also das ist alles so ein bisschen...
Ein Mischmasch.
Ja, genau. Also da die Zeit eben gut aufzuteilen, genau. Ja.
Geil, ey. Das klingt so nach so Hauptjob ist Dozentin, Part-Time-Job ist nochmal Hero irgendwie und was ich nochmal so nebenher mache. Also wir haben natürlich jede Menge Fragen, weil hier sind sowohl Leute, die gerne Sport machen, als auch Leute, die gerne mal was erfahren über ja Karriere und was kann ich vielleicht noch Neues erreichen in meiner Karriere. Von daher, also mich würde jetzt erstmal interessieren, wie sieht deine sportliche Vergangenheit aus? Was hast du schon alles gemacht als Kind, Jugendliche?
Also ich würde sagen, meine Eltern haben schon immer viel Wert drauf gelegt, dass meine Schwester und ich eben sportlich sind oder Sport machen im Verein. Genau, also ganz klein habe ich mit Handball angefangen, so ein bisschen Turnen, so Kinderturnen, Kindergymnastik, so Zeugs. Dann auch relativ, ja, ich glaube so mit 10 oder sowas habe ich mit Reiten angefangen. Das habe ich auch relativ lange gemacht, also ich glaube 5, 6 Jahre, halt einmal die Woche nur. Und dann aber nebenbei immer dann, also ich habe, glaube ich, schon alles Mögliche im Sport ausprobiert. Von Tennis, Handball, ich habe mal Judo gemacht, mal geboxt, mal Fußball mal ausprobiert, Volleyball, ja, keine Ahnung. Also dann aber relativ lange geritten und Leichtathletik habe ich auch relativ lange, sage ich mal, gemacht, auch 5 Jahre ungefähr. Und dann habe ich angefangen zu studieren mit 19, ja, fast 20. Da habe ich irgendwie dann erstmal gar nichts gemacht, bin auch während dem Abitur habe ich auch eigentlich Leichtathletik aufgehört, weil das zeitlich nicht mehr möglich war, die Trainingseinheiten. Genau, und habe dann einfach nur Fitnessstudio so ein bisschen für mich gemacht und ja, und dann eben zum Studium hin irgendwie ein Jahr gar nichts gemacht, irgendwie neue Stadt, neue Leute, erstmal so auf das neue Leben klarkommen, ja, glaube ich, war so angesagt. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass mir einfach eine große Komponente in meinem Leben fehlt. Und das war halt der Sport. Und auch meine Freundinnen waren auch so im McFit und so. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann gehst du jetzt halt nochmal so pumpen mit denen. Ne? Mhm. Und das war so ein klassischer, ja, man hat sich selber einen Trainingsplan gemacht und hat eigentlich so irgendwie 6 Tage die Woche eine Stunde da rumgepumpt. Und genau. Und irgendwann hat mich dann eine Arbeitskollegin von der Uni dann, also ich habe dann als Civi gearbeitet und die hat dort ihren Doktor gemacht und die hat CrossFit gemacht. So. Mhm. Und da bin ich tatsächlich dann auch mit ihr mal hin und ja, fand das auch cool und habe dann wirklich in CrossFit dann auch so 1,5 Jahre ein bisschen CrossFit gemacht. Mhm. Habe aber auch gemerkt, ich bin sehr lang, also ich bin über 1,80. Mhm. Und mir fielen diese ganzen Gymnastik-Sachen sehr schwer.
Ja.
Also das war... Puh, es war ein richtiger Kampf. Mhm. Die Kraftsachen umso leichter irgendwie. Also ich hatte da immer schon so eine Grundstärke, glaube ich. Einfach auch von Fitness vorher. Und Habe mich dann irgendwann beim Snatchen in der Schulter stark verletzt, dass ich so ein halbes Jahr eigentlich nichts über Kopf machen konnte und so. Und dann war eben der Powerlifting-Verein bei uns im CrossFit in Würzburg ansässig. Und dann hat mich der CrossFit-Trainer hat gesagt, geh zu Daniel. Daniel war der Trainer dort. Geh zu Daniel und mach halt einfach deine Kniebeugen, dein Kreuzheben, halt die Sachen, die du machen kannst. Der schaut auf dich. Und der so, oh. Ich glaube, die behalte ich. Ja, und dann bin ich zum Powerlifting gekommen und habe das ja Ende 2017 dann angefangen und ja, dann
Krass.
auch dabei geblieben.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde es ja gar, also ich finde es ja super, dass man sich manchmal noch ein bisschen oder so vielleicht umswitchen kann zwischen, ja, zwischen Gewichtheben und CrossFit und Powerlifting und ja, was es dann noch sonst alles gibt an Sachen mit der Langhantel. Man hört das ja öfter mal, dass Leute irgendwie vom einen ins andere. Witzigerweise, jetzt gerade wo du es erzählst, muss ich ganz ehrlich sagen, finde, man hört ganz selten oder seltener, dass die Leute dann von Powerlifting oder vom Gewichtheben wieder irgendwie nur ins CrossFit gehen. Es gehen viele tatsächlich, habe ich das Gefühl, von CrossFit dann in diese einzelnen Sparten. Das ist natürlich jetzt, ich kann das jetzt nicht belegen, aber so mein Gefühl irgendwie würde mir das jetzt so ganz random irgendwie mal so ein bisschen sagen. Das hört man dann schon öfter, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ist ja nur wichtig, dass die Leute irgendwie den Zugang zu der gewissen Sportart eben bekommen. Und vielleicht kannst du ganz kurz uns noch so ein bisschen aufzeichnen, also von 2017 bis jetzt sind natürlich schon noch mal ein paar Jahre ins Land gegangen. Wann hat es angefangen, vielleicht ein bisschen nochmal einen nächstes Level zu erreichen, auch mit Nationalmannschaft und so weiter? Da muss ja irgendwann nochmal was passiert sein.
Genau, also ich habe echt im Oktober, November 2017 angefangen und da hat Daniel mich schon relativ zügig die Knie gewickelt, was ja so ein Teil vom Equipment
Ja.
ist. Da habe ich meinen ersten Wettkampf direkt im Dezember dann mit Knien gewickelt und so gemacht. Der war natürlich nicht so die Bombe. Dann habe ich eine bayerische Meisterschaft dann im April 2018 gemacht. Da wurde ich dann bayerische Meisterin, habe auch schon einen bayerischen Rekord gebeugt gehabt. Also hat man schon gemerkt, Kniebeugen kann ich. Und das war schon im Equipment, also mit Anzug und Kniebandagen gebeugt und gehoben. Bankdrücken habe ich damals noch nicht im Hemd gemacht. Ich habe relativ lange Arme, das war irgendwie noch nicht drin in der kurzen Zeit, das zu erlernen. Das hat bei mir relativ lange gedauert. Und ja, und dann kam das irgendwie so, habe ich ein paar Wettkämpfe gemacht und dann hieß es, ja, okay, 2019 machst du die deutsche Meisterschaft mit. Und dann holen wir uns die Kadernorm. So, und dann habe ich 2018 meine Masterarbeit noch abgegeben und war da schon mal irgendwie so vom großen Druck, glaube ich, irgendwo befreit, den ich bis dahin auch hatte. War ziemlich viel auch in Nürnberg dann für die Masterarbeit unterwegs und konnte nicht viel trainieren, nur zwei, dreimal die Woche dann. Und dann lief dann auch ein Wettkampf, den ich eigentlich als Quali dann gemacht habe für die deutsche Meisterschaft, nicht so, wie ich erhofft hatte. Es gibt ja eine A-Kadernorm, B-Kadernorm im
Ja.
Powerlifting. Die heißen jetzt World Games Kadernorm und Perspektiv-Kadernorm wurden ein bisschen umgenannt. Aber der Plan war, ich mache jetzt erstmal die B-Kadernorm und dann bei der deutschen die A-Kadernorm. Das ist leider nicht so aufgegangen und ich habe dann bei der deutschen Meisterschaft nur die B-Kadernorm geschafft, beziehungsweise über der B-Kadernorm, aber eben die A-Kadernorm nicht. Hatte aber trotzdem, sage ich mal, weiß nicht, das Glück oder dass eben ein Platz in der bis 84 Kilo Klasse frei war und dass sie auch gesehen haben, da ist noch Potenzial. Die Frau macht erst so und so lange Powerlifting. Das sieht alles gut aus. Die ist in guten Händen da beim Daniel. Ja, genau. Und bei uns im Verein war auch schon eine Dame eben im Nationalkader, die Katrin Silberzahn. Und ja, und dann wurde ich eben aufgenommen im Kader und dann ging es los mit internationalen Wettkämpfen. Im Equipped Powerlifting. Das war dann im Sommer 2019, habe ich das erste Mal beim Western European Championship teilgenommen. Das ist so ein, ja, so ein Zwischending zwischen Europameisterschaft oder so eine Vorstufe zur Europameisterschaft. Genau, um da einfach mal internationale Erfahrungen zu sammeln. Da habe ich dann leider die A-Kadernorm auch nicht geschafft, wegen irgendwie an 5 Kilo hat es gehapert. Und dann hieß es schon für mich so, okay, kannst du nicht mit zur WM fahren. Weil da kannst du nur mit A-Kadernorm mit. Der Bundestrainer damals, der Dietmar Wolf, war aber von mir, glaube ich, überzeugt und hat gesagt, ich nehme dich trotzdem mit, weil wir haben auch niemanden anderen in der 84-Kilo-Klasse. Wir geben dir die Chance. Und dann habe ich 30 Kilo über der A-Kadernorm bei der WM gemacht. In Dubai war das 2019.
Cool.
War auch ein echt toller Wettkampf. Also es hat mir so viel Spaß gemacht. Und Und ich war so happy und bin dann Zehnte geworden an meinem ersten großen internationalen Wettkampf. Da war ich auch ja einfach zufrieden und habe die AK-Norm gemacht und dann ging es eigentlich nur bergauf, würde ich sagen. Dann,
Lass uns mal
ja.
ganz kurz einhaken. Vielleicht hätten wir das auch von Anfang an machen sollen, falls jetzt jemand dabei ist, der sagt, okay, die reden da über Powerlifting und so weiter. Die meisten wissen ja, die jetzt vielleicht auch schon mal verfolgt haben, wer du bist, um was es geht. Aber lass uns mal versuchen, oder in ein, 2 Minuten kurz nur abzuhaken, worum es genau geht. Erklärst du mal, du bist natürlich aus der Sportart.
Na klar. Also Powerlifting, auch zu Deutsch Kraft-Dreikampf, besteht eben aus drei Disziplinen. Man fängt mit der Kniebeuge an, da hat man das Gewicht auf dem Rücken und es geht vor allen Dingen darum, das Maximalgewicht in den drei Disziplinen zu ermitteln. Dann folgt eben das Bankdrücken und zu guter Letzt das Kreuzheben. Und in dem Wettkampf selber hat man pro Disziplin eben drei Versuche, also drei Durchgänge sozusagen, wo du eine Wiederholung eben machst und dann eben das Gewicht immer wieder steigerst, bis du eben dein Maximalgewicht erreicht hast. Und dann wird am Ende von jeder Disziplin das Maximalgewicht addiert und dann erhältst du dein Total. Genau.
Super,
Und
also ich,
ja.
gut nochmal für alle erklärt, die vielleicht bis zu dem Zeitpunkt dabei waren und vielleicht gedacht haben, ey, von was labern die die ganze Zeit? Es ist gut, dass wir nochmal ganz kurz das vielleicht aufgegriffen haben und vielleicht nur kurz von meiner Seite, dass du mal kurz durchatmen kannst zwischendurch. Auch die Erklärung, also Kraft-Dreikampf oder wie der Name schon sagt, einen Dreikampf oder es gibt ja auch im Leichtathletik einen Fünfkampf, einen Zehnkampf, von mehreren Disziplinen ist natürlich super schwer, weil man immer mehr, also in mehreren Sparten quasi gut sein muss. Und Kraft-Dreikampf, wie der Name schon sagt, geht eben um viel, was die Maximalkraft bedingt. Und ich glaube, das sind so die drei Übungen, auch die man vielleicht noch mit der Überkopf, mit dem Überkopf drücken, aber ja, im Prinzip die drei Übungen, die eigentlich so am meisten determinieren können, was wie viel Kraft ein Mensch hat. Von daher eignet sich natürlich ganz toll, das so zusammenzufassen und dann am Ende auch zu addieren, um dann zu sehen, wer ist in welchen Kiloklassen eben am besten. Was ich ganz cool finde, beziehungsweise ganz erstaunlich finde bei dir, ist, dass du halt, du hast ja schon gesagt, du bist relativ lang und dann trotzdem aber auch so eine starke Kniebeuge hast. Also von der reinen Motorik her hätte mir gesagt, es wäre vielleicht natürlich besser, vielleicht, wenn du 5 Zentimeter weniger hättest und dafür 5 Zentimeter Länge, kürzere Arme auch. Aber das ist natürlich erstaunlich. Das ist krass. Ne? Man sieht mal, wie individuell Menschen eben auch so funktionieren. Ne? So, und jetzt übergebe ich wieder an dich.
Ja, absolut. Also ja, ich bin zwar lang und ich habe auch am Anfang, also Katrin ist um einiges kleiner als ich und die war eben die Person im Verein, die schon im Nationalkader war und einfach für mich auch immer so ein Vorbild einfach gewesen ist. Und dann habe ich mich natürlich klar mit ihr verglichen und dann war ich so, oh Gott, ich bin viel zu groß dafür und so weiter. Und ich bin auch immer noch international, glaube ich, meistens die Größte, die dort teilnimmt. Aber es geht. Also ich glaube, man muss nur einen Weg finden. Also für jede Körpergröße, für jede Armlänge, für jede Beinlänge gibt es irgendwie eine Art und Weise, eine Kniebeuge auszuführen, Kreuzheben zu machen und Bankdrücken zu machen, die eben gut zu einem passt. Und ich glaube, das dauert einfach vielleicht ein bisschen, bis man das weiß, wie das gut funktioniert für einen. Aber ich denke, das kann immer klappen.
Ja,
Ja.
jetzt ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind, von Wettkämpfen und international und so weiter. Die meisten Sportarten, das ist ja der größte Traum, halt auch olympisch zu werden. Ich denke aber, das wird bei euch auch natürlich ein Thema sein.
Ja.
Jetzt gerade die letzten Entwicklungen in Bezug auf Gewichtheben und so weiter, also was diesen Kraftsport an sich sind, finde ich natürlich für uns alle irgendwie nicht so richtig zum glücklich machen irgendwie erstmal. Wie ist da vielleicht aus eurer, du bist ja in der Bubble viel mehr vernetzt und so weiter, wie ist da der aktuelle Stand? Kannst du das vielleicht mal abholen? Gibt es da eine Hoffnung?
Also, es wird international, beziehungsweise von der IPF selber, vom internationalen Verband, schon immer wieder in Richtung Olympia die Fühler ausgestreckt. Also, wir haben schon relativ, also der internationale Verband tut sehr viel dafür, dass es eben auch passiert. Es wurden jetzt auch schon im BVDK, also im nationalen, deutschen nationalen Verband, eben diese Kadernorm, angehoben sehr stark. Dann wurden die auch umbenannt, eben um, da wieder Richtlinien für das Olympic Committee zu erfüllen. Also da passiert schon relativ viel, so die letzten 2 Jahre, würde ich mal sagen. Also vielleicht auch schon früher und ich habe es vorher nicht mitbekommen, aber das ist so das, was ich mitbekommen habe, dass da doch schon relativ viel passiert, dass eben in die Richtung, was ja irgendwie Hoffnung besteht, vor allen Dingen vielleicht auch, weil das Gewichtheben jetzt rausfällt. Und bei uns doch, also natürlich gibt es in jedem Sport Doping, ist, glaube ich, ja, da wo ein Leistungsdruck ist, gibt es eben auch Doping, ist einfach so. Bei uns gibt es aber doch schon, also ich finde, relativ wenig noch vergleichsmäßig. Und es wird auch wirklich stark kontrolliert. Und vielleicht auch, also das, da achten die auch sehr stark drauf, dass es eben, ja, einfach die ganzen Richtlinien da einfach durchgehend erfüllt werden, weil das ja auch einfach die Kriterien sind, die da zurzeit ja auch oder größtenteils auch für den Ausstieg vom Gewichtheben auch mitverantwortlich waren, ne?
Das stimmt, ja.
Und das sind eben Sachen, die bei uns ja sehr stark, ja, kontrolliert werden auch. Genau. Und bei uns gibt es die World Games ja zum Beispiel. Also das ist ja, sage ich mal, das olympische Pendant zu nicht-olympischen Sportarten, was natürlich auch das Powerlifting schon immer dabei. Das war ja jetzt letztes Jahr in Alabama. Und dort war ich auch als Starterin eben. Mhm. Und also ich war überwältigt. Also es war, also war jetzt nicht viel anders, glaube ich, als Olympia so, ne? Also du hattest auch wie ein olympisches Dorf, du hattest eine riesige Zeremonie als Welcoming, und also das war schon enorm. Und ich glaube, dass der Sport wird ja auch immer populärer, immer größer. Das merkt man auch. Es wird im Fernsehen öfter übertragen. Es sind viel mehr Zuschauer auf YouTube und Instagram und Co. Ja, also da wird was für gemacht. Und ich glaube, dass das vielleicht auch irgendwann passieren kann.
Wie würdest du so, oder wie ist so die Einschätzung von dir, oder man sieht das ja auch dann oftmals an den Werten, wie gesagt, euer, das ist das Geile an dem Sport, man kann sich super vergleichen, ne? Man kann ja super Werte gegeneinander vergleichen. Wie siehst du euch so allgemein im internationalen Vergleich? Gibt es da Hoffnung, oder gibt es andere Länder, die da super krass nach vorne gepeitscht sind?
Also es gibt die klassischen Länder wie eben die USA, die sind einfach immer stark, also wirklich durchweg. Kanada ist im Powerlifting auch gut vertreten. Dann ist aber auch auf europäischer Ebene die Ukraine sehr, sehr, sehr stark. Ukraine, dann Russland, bevor sie eben jetzt ausgeschlossen worden sind, waren eigentlich auch immer wieder vorne dabei. Auch Norwegen, aber wir Deutschen haben sehr stark aufgeholt die letzten Jahre. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Bronzemedaille im Kniebeugen bei der WM geholt. Wir hatten Katrin Silberzahn eben, die hat die beste deutsche Platzierung gemacht mit Platz 6 bei den World Games, was ja von 12 auch schon mal echt eine gute Hausnummer ist. Also ich würde sagen, wir sind, wir können vorne mithalten, aber es ist eher so, dass, also die Top-3-Platzierung im Total, sage ich mal, auf einer Weltmeisterschaft, machen vereinzelt Menschen bei uns in Deutschland, aber das dauert, glaube ich, noch so ein bisschen. Also da sind wir gerade aber auf einem guten Weg, glaube ich, hin. Aber es ist auf jeden Fall gehobenes Mittelfeld, würde ich sagen, ja.
Das ist, finde ich, so mal sehr erfreulich, weil man hat ja manchmal das Gefühl, so beim Gewichtheben war es ja eine Zeit lang jetzt, oder beziehungsweise schon mehrere Jahrzehnte gefühlt so, dass man gesagt hat, ohne gewisse Substanzen war dann gar nichts mehr zu holen. Das war ja dann auch im Endeffekt, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt dafür, warum man irgendwann über dieses Canceln auch als olympische Disziplin nachgedacht hat, weil es halt einfach irgendwie nicht mehr witzig war, dieselben Länder da immer in den, oder dieselben Trainer und selben Verantwortlichen immer wieder zu sehen. Aber okay, das ist eine andere Thematik. Was mich jetzt interessieren würde, eure Konkurrenten und so und Konkurrentinnen aus anderen Ländern, USA zum Beispiel, können die das schon, sind das hauptberufliche Powerlifterinnen?
Also es gibt schon Unterschiede in der Finanzierung. Also in Deutschland werden wir natürlich jetzt nicht bezahlt für den Sport. Wir werden aber finanziert, was die Reisen angeht, die Unterkünfte etc. Und eben unser Equipment. Und in den USA läuft viel mehr über Sponsoring. Also das ist, glaube ich, da ein großes Thema. Selbst vom Verband selbst bekommen die, glaube ich, nichts, aber die haben ein viel größeres Sponsoring, Background dort einfach. Und da leben die halt teilweise schon von, ne? Also, und bei Kanada bin ich mir gar nicht so sicher. Aus Norwegen weiß ich zum Beispiel, also Norwegen ist auch, habe ich, glaube ich, vorhin vergessen, ist auch gerade im Equip Powerlifting sehr stark. Also auch die nordischen Länder, auch Schweden sind im Raw Powerlifting sehr stark auch. Genau. Die haben teilweise so Vereinbarungen, dass sie irgendwie einen Tag also Vollzeit bezahlt bekommen und dann aber nur einen Tag weniger arbeiten müssen, zum Beispiel dann nur 4 Tage Woche haben, damit sie eben
Cool.
einen vollen Tag zur Regeneration, zum Training etc. bekommen. Sowas gibt es in manchen Ländern. Es gibt aber auch gerade in Ukraine oder Russland habe ich auch schon mal von gehört, dass es da auch finanzielle Mittel nochmal gibt. In Deutschland gibt es mittlerweile wieder die Möglichkeit, auch Sportsoldatin,
Ah ja,
Soldat zu werden. Das gab es lange Zeit nicht, aber für Powerlifting ist das jetzt wieder seit 2 Jahren auch ungefähr wieder auf dem Plan.
Krass.
Genau, also das ginge auch wieder. Es gibt auch verschiedene Bundesländer oder auch Stützpunkte der Polizei, die das unterstützen. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Genau.
Cool. Also finde ich auch mal super spannend zu hören für jemanden, der vielleicht irgendwie auch gerade so ein neues Steckenpferd oder eine neue Leidenschaft darin gefunden hat und sagt, so vielleicht wird sich da wirklich mal noch was ergeben, dass es da eben auch gewisse Möglichkeiten gibt. Ich finde, ich habe ja immer ein bisschen Hoffnung, dass dann auch diese Sportarten irgendwie doch nochmal manchmal mitgenommen werden.
Also es ist natürlich eine enorme Belastung, wenn du Vollzeit arbeitest und aber, ich sag mal, einen Halbtagsjob noch irgendwo im Leistungssport hast. Da habe ich auch schon selbst sehr oft drüber nachgedacht, wie kann man das vielleicht ein bisschen entzerren. Habe auch schon öfter mit den Gedanken gespielt, gehst du vielleicht doch irgendwann mal nochmal zur Polizei und hast da vielleicht ein bisschen Entlastung oder wird das ein bisschen unterstützt, etc. Aber ich glaube, ja, da muss man halt einfach irgendwie gucken, was zu einem Leben passt und ja, welche Wege man da gehen kann. Im schlimmsten Fall einfach mal ausprobieren. Genau.
Jetzt hast du gerade den Punkt angesprochen, zur Polizei gehen und ja, eben auch einen beruflichen, vielleicht eine berufliche Veränderung anzustreben. Jetzt aktuell sieht es ja jetzt nochmal danach aus, dass du erstmal deine erste berufliche Geschichte vielleicht dann doch verfolgst. Erzähl uns vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen was darüber, weil ich weiß, dass hier viele Leute zuhören, die Bock auf Sport haben, die aber auch Bock haben, auch ein bisschen was zu hören, was die Leute eben sonst noch machen, weil wir sind ja alle oder die meisten keine Profisportler, die dabei sind. Und ich finde es super spannend, ein bisschen was drüber zu erzählen oder ein bisschen drüber zu erhören. Du bist momentan in der Uni Würzburg und bist dann quasi dort ja wissenschaftliche Mitarbeiterin, wahrscheinlich sowas,
Genau,
ja,
ja.
und promovierst halt quasi währenddessen und gibst an schlaue Studentenkurse.
Genau, richtig. Also ja, also der Job besteht so im Großen und Ganzen darin, eben auch beziehungsweise Übungen zu den Vorlesungen, Masterarbeit, Seminare, Bachelorarbeiten etc. zu betreuen. Genau, und halt prinzipiell einfach so ein bisschen Lehre zu machen und eben aber auch die Dissertation zu schreiben. Genau.
VWL
Und
ist dein Bereich, bevor wir es wieder vergessen und wieder später
genau.
dazu, also dass wir das immer schon vornherein, VWL, finde ich jetzt mittlerweile super spannend, aber nur weil ich selber auch irgendwie natürlich mit der Sache konfrontiert bin, gezwungenermaßen. Früher natürlich gar nicht interessant, aber jetzt interessant. Wie kam das so? Also wie kam dein Gang dahin? Hast du da schon immer Bock drauf gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mein Abi gemacht und also mein Vater ist Maschinenbauingenieur und ich fand eigentlich immer so Wirtschaftsingenieurwesen cool. Also so eine Schnittstelle zwischen Ingenieurwesen, weil ich auch Mathe, Physik und sowas immer gut war und auch in der Schule gemocht habe und dann eben auch dem Ingenieurwesen. Und da meinte mein, also habe ich mich auch beworben und mein Vater meinte, schau doch auch nochmal vielleicht Wirtschaftswissenschaften an. Das ist vielleicht auch nochmal so ein grundsolider Baustein irgendwie, wo man halt auch sau viel drauf aufbauen kann, also auf den Bachelor, ne? Und ja, und dann hatte ich mich eben für verschiedene Sachen im wirtschaftswissenschaftlichen, VWL, BWL, alles, was so damit zu tun hat, Wirtschaftsingenieurwesen beworben. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich nach Würzburg gekommen bin, weil ich die Stadt cool fand und irgendwie hat es mir getaugt. Und ich komme ursprünglich aus Offenbach, also ist jetzt auch nicht so weit weg von zu Hause gewesen. Ja, und dann habe ich erstmal Wirtschaftswissenschaften studiert, fand es total nervig, weil ich nicht so der Buchhalter bin, also Mathe ja, aber das war mir irgendwie alles zu strikt und so. Und dann hatte ich überlegt, wechsle ich zur Wirtschaftsmathe und dann habe ich gedacht, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und von dem, ja, fand ich halt die VWL-Seite dann auch schon irgendwie immer ein bisschen anziehender. Es war halt viel Modellrechnen und es war zwar auch viel Theorie, was ja viele immer abschreckt, aber ich fand es auch einfach spannend, weil diese Theorie ja doch auch in der Politik immer wieder Anwendung findet. Und ja, auch durch die Finanzkrise, durch Corona, das ist überall drinne.
Ja.
Und das fand ich super interessant und habe dann gesagt, okay, also ich mache jetzt meinen Master noch in VWL, auch wenn die meisten sagen, nee, ich mache jetzt Master in BWL, da kriege ich wenigstens einen Job, in VWL kriegst du keinen Job und so. Das war so das, ja, irgendwie so das Aushängeschild von VWL vor ein paar Jahren noch, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, nee, ich mache das, habe ich Bock drauf und habe dann auch wirklich einen sehr, sehr guten Master gemacht. Und habe dann gesagt, Masterarbeit habe ich schon in Nürnberg am IAB geschrieben mit Daten von der Bundesagentur für Arbeit und fand das schon interessant, empirisch auch zu arbeiten. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt oder nie, ich glaube, später macht man es dann doch nicht mehr. Machst jetzt doch auf jeden Fall noch deinen Doktor in diesem Bereich, eben im regional- und stadtökonomischen Bereich. Auch an der Uni in Würzburg, da habe ich dann auch eben eine Stelle bekommen an dem Lehrstuhl, wo ich Masterarbeit geschrieben habe. Und ja, und jetzt bin ich mittendrin und hoffe, das dann auch irgendwie nächstes Jahr fertig zu kriegen. Also es ist schon eine Herausforderung auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt hast du ja schon deinen Schwerpunkt eben nochmal kurz angesprochen, also Regional- und Stadtökonomie. Genau. Also wie kann ich mir vorstellen, also was ist der große Unterschied zwischen jetzt vielleicht, das andere wäre jetzt dann Länder- oder Bund-Länder-Ökonomie, also größer gedacht quasi regional gesehen?
Also es gibt natürlich internationale Ökonomik zum Beispiel, das ist dann mehr handelspolitische Geschichten. Und ich bewege mich eher eben auf Arbeitsmärkten. Also ich arbeite hauptsächlich zu Deutschland. Das sind dann eben ja, verschiedene Sachen zu Löhnen, zu Arbeitslosigkeit, zur Struktur auch von Beschäftigung. Was kann man eben vielleicht auch gegen bestimmte Tendenzen, die auf dem Arbeitsmarkt zu beobachten sind, machen? Eben auch ja, politische Empfehlungen irgendwo zu begründen. Genau.
Super, also
Und
ich find das einen total spannenden Bereich, weil da hängt ja natürlich auch sehr viel unserer Wirtschaftsleistung auch, unserer Wirtschaftskapazität zusammen. Und das Witzige ist, ich hatte das ja heute schon eingangs erwähnt, dass ich jetzt schon mal jemanden hatte, der jetzt dann schon fertig ist und fertig promoviert hat und der übrigens dann auch den Switch gemacht hat und sich dann direkt selbstständig gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja für dich auch irgendwann mal noch so ein kleiner Anstoß. Was wir nur festgestellt haben wieder ist, weil, also was in unserem Gespräch war, durch diese ganze Corona-Politik und was damit kam, sind ja auf einmal wesentlich mehr Leute haben, glaube ich, überhaupt mal Zugang zu einer Studie bekommen. Weil gefühlt war das ja vorher immer so, wenn du nicht im Studium das gemacht hast, dann hast du auch keine Ahnung, keine Studie die angeguckt. Und dann wurden auf einmal so richtige Spezialisten geboren, die Graphen lesen konnten und Schaubilder interpretieren konnten auf einmal. Und also ihr habt das alle, ihr zwei Gäste jetzt, die heute da wart, ihr habt das viel mehr gemacht als ich mit Sicherheit. Aber ich habe das natürlich auch schon wissenschaftlich gearbeitet. Und es ist natürlich so, es ist mir schon sehr schwer gefallen, manchmal das zu differenzieren, wenn jetzt Leute irgendwie aus einer Art Studie oder einem Schaubild manchmal nur irgendwelche, sagen wir mal, Fakten ableiten wollten und du sagst so, hey, wer es schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß, dass dazu halt mehr gehört. Und manchmal muss man sich nur zwei Sätze durchlesen von der Studie und weiß schon Bescheid, dass die nicht wirklich valide ist. Aber okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht machen wir nochmal eine spezielle Sendung zu dem Themengebiet, wie liest man eine Studie richtig? Vielleicht, ja, da hast du bestimmt auch schon lustige Sachen in deinen Vorlesungen dann auch schon gesehen und gehört. Aber okay.
Immer spannend,
Ja, also wer jetzt zuhört und gerade vielleicht selber noch auf der Uni ist und so weiter, ja, vielleicht verschlägt es euch ja auch mal in die Situation, dass ihr dann später von solchen Spezialisten und Spezialistinnen dann Arbeiten korrigiert und anschauen dürft. Das ist auf jeden Fall immer sehr, 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 sehr amüsant. Vielleicht ganz kurz so zum Abschluss. Jetzt hast du vorhin schon mal im Eingangsgespräch, als wir uns unterhalten haben, gesagt, du weißt noch gar nicht genau, wo es dich vielleicht mal irgendwann hin verschlägt. Was ich nur dir jetzt vielleicht auch oder auch allen, die zuhören, so, naja, mitgeben will ich nicht sagen, aber aus der Erfahrung zumindest vielleicht transferieren kann, ist, was ich hier schon ganz oft gemerkt habe, ist, dass sich manchmal einfach tolle Ideen entstehen durch ein Gespräch. Manchmal ist auch was über Umwege irgendwo entsteht und sich was ganz Tolles Neues entwickelt. Und das ist auch immer die Message, die ich den Leuten, die hier zuhören, mitgeben will. Und zwar, wir wissen manchmal gar nicht genau, wo unser Weg endet oder war, aber wichtig ist eben den Prozess, dann eben dann trotzdem ganz mitzubekommen und am Ende dann ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Und das gilt für den Sport oder in den Beruf oder in Beziehungen oder in anderen emotionalen Themen, glaube ich, auch so. Und ja, Valerie, siehst du es auch so? Gibt es da
Absolut.
Bestätigung?
Ja, also ich habe immer gedacht so, okay, für mich war es klar, ich mache mein Abitur. Für mich war es dann auch klar, ich mache meinen Bachelor und sowieso klar, dann, wenn ich einen Bachelor habe, mache ich auch einen Master. Der Doktor war jetzt nicht ganz so klar, aber das hatte ich im Master schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich da auch Lust drauf hätte und so. Also das war für mich irgendwie so im Kopf immer schon sehr arg vorstrukturiert. Aber ich muss auch sagen, also man stellt sich einen Doktor machen immer ein bisschen einfacher, glaube ich, vor, als es am Ende ist. Es ist natürlich eine enorme Belastung. Natürlich kommt da dazu, dass ich die Belastung vom Leistungssport auch habe.
Ja.
Ist klar. Aber irgendwie kommt dann trotzdem dazu, ich bin jetzt niemand, der was abbricht. Also ich mache das auch wahrscheinlich jetzt fertig und ich habe auch immer wieder Spaß dran, aber es gibt auch immer mal wieder Tiefphasen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber die Frage ist natürlich, was will man aus seinem Leben machen? Und ich glaube, dass ja, man immer was Gutes aus seinem Leben machen sollte und auch kann, egal irgendwie, wo man ist und wo man vielleicht auch gerade stecken bleibt. Ob das jetzt meine Ausbildung ist, die ich dafür nutzen kann, das werde ich dann sehen. Ich möchte auf jeden Fall einen Beruf ausüben, der mich auch weiterbringt und der irgendwie einen Impact hat. Und ich glaube, da bin ich eine Persönlichkeit, für die das gut könnte und die das gerne machen würde. Und ich glaube, da muss ich einfach ein bisschen die Fühler ausstrecken, in welche Richtung mich es dann verschlägt. Ob das dann wirklich was ist, wo ich meinen VWL-Doktor brauchen kann, um eben doch was irgendwo zu verändern. Oder vielleicht auch doch irgendwas Richtung Sport machen kann. Meine Sportfunktionärinnen gibt es auch sehr wenig. Kann alles sein.
Das
Ich
sind
werde
schöne
dann
Worte, ja.
schauen.
Das
Ja.
sind wirklich schöne Worte, die hoffentlich auch bei euch insofern Anklang finden, dass ihr vielleicht ein Stück Motivation auch für den Tag so ein bisschen mitnehmt. Und manchmal braucht es ja nur so einen kleinen Anstupser, dass man nochmal sagt, heute gehe ich den Tag vielleicht doch nochmal ein bisschen anders an, mit einer differenzierten Perspektive. Und ja, wir sind schon am Schluss angekommen. Valerie, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine sehr schöne Folge. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr bekommt natürlich wie immer alles Wichtige nochmal in den Shownotes. Valerie, vielen Dank. Und
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stefan. Lieben Dank auch.
ich hoffe euch auch. Und ihr habt gerne zugehört. Ansonsten freue ich mich darauf, dass wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche sehen. Wie immer, mittwochs morgens um 6. Und mir bleibt nichts anderes mehr übrig, außer mich zu verabschieden. Bis dann. Ciao, Valerie.
Tschüss.